So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann: Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg.
Bewegende Geschichte, und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Meine Stimme ist lädiert heute Morgen, aber mein Herz nicht. Und insofern, ich bin immer bewegt bei Gottesdiensten, weil es zu einer Begegnung kommt mit Gott. Warum machen sich Menschen auf? Einmal natürlich, damit man sich hier begegnet. Geburtstagsfeier mit so vielen Leuten ist was Schönes. Aber das ersetzt nicht die Gottesbegegnung. Und diese Geschichte spielt auf einer Straße zwischen Jerusalem und Jericho. Eine ganz bekannte Pilgerstraße, 24 Kilometer lang. Sie war gesäumt von Menschen, die alle hilfsbedürftig waren, die selber nicht mehr dorthin gehen konnten, die gelähmt waren, blind waren, taub waren. Es waren Leute, die irgendwie außerhalb der Gemeinschaft bleiben mussten. Nun, wenn ihr merkt, meine Stimme wird immer brüchiger, dann habe ich einen Ersatz, keine Bange. Jürgen wird die Predigt weiterhalten. Es ist manchmal komisch. Immer wenn ich unterwegs bin, um über Heilung zu predigen, passieren komische Dinge mit mir. Einmal habe ich mir den Fuß fast gebrochen und immer solche Sachen. Aber es ist ganz egal. Also diese Ewigkeit, die hineinkommt in unser Leben. Darum geht es mir heute in diesem Gottesdienst. Es ist nicht so, dass wir einfach nur innermenschlich Heilungsprozesse erleben, sondern dass wir unsere Heilung erleben müssen mit Gott, in unserer Beziehung zu Gott. Und so ging es wohl dem Bartimäus auch. Es war so, als würde die Ewigkeit ihn anrühren. Dieser Jesus wird einmal bezeichnet, dass er ein Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Wort ist das ewige Licht, das fällt hinein in deine struppige Dunkelheit. Und dort will es leuchten, will es sich entwickeln, sich entfalten. Die Bibel bezeugt uns ganz deutlich, dass Ewigkeit, Heiligkeit Gottes immer nur am klarsten zu sehen ist durch Jesus Christus. Und deshalb geht es in jedem Gottesdienst um Jesus. In Braunschweig, wo ich Pastor bin, haben wir viele Menschen, die dort zum Glauben kommen. Wir freuen uns darüber sehr. Wir haben jeden Sonntag 3 Gottesdienste. Und jeden Sonntag kommen Menschen nach vorne, bekehren sich und erfahren Kraftwirkungen Gottes. Über viele Jahre schon. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Viele, die dorthin kommen und das sie eine Zeit lang beobachten, sagen: Wieso geht es immer um Jesus? Gott, das ist gut. Wir sind auch gottgläubig, aber muss dieser Jesus eigentlich sein? Die Antwort finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11 bis 12. Dies ist das Zeugnis, Gott hat uns ewiges Leben gegeben und wir erhalten dieses Leben durch seinen Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer aber den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und damit man das nochmal deutlich selber ausspricht, lade ich die Gemeinde ein, das nochmal proklamatorisch zu lesen. Dann habt ihr es nochmal besser. Meine Stimme ist doch brüchig. Also, dieses ist das Zeugnis Gottes. Eigentlich ist alles gesagt, ich könnte jetzt wieder runtergehen. Ja? Gott hat mit dir eine Geschichte. Und du hast eine Geschichte mit Gott. Und jeder hat so seine Vorstellung, wie das Leben aussehen würde, wenn man ganz nah bei Gott ist. Wenn Gott sozusagen in uns wohnt, wie wir Christen das behaupten. Christus lebt in uns. Die Ewigkeit. Wir empfangen das ewige Leben. Hier schon, jetzt schon. Leben von der Qualität der Ewigkeit. Wie stellt man sich das vor? Wie würde so ein erfülltes und heiles Leben eigentlich aussehen in deinem Fall? Nun, vor einiger Zeit fuhr ich durch Franken und dort sind die großen Felder mit den Hopfenanbaugebieten. Wer da schon mal war, so in der Nähe von Nürnberg und der immer weiter fährt, da in Franken, ist ja nur Hopfenland. Ja. Du kennst das, ja. Und wenn jetzt der G7-Gipfel da ist, denke Barack Obama, der guckt auch schon, wann kriege ich endlich mein Bier hier. Also es ist eine interessante Nummer dort. Und wenn man im Frühjahr dort ist, dann sieht man diese langen Felder. Am Anfang wusste ich gar nicht, was mir begegnet als Norddeutschler. Und ich fragte meinen Kollegen, was ist das hier? Warum habt ihr lauter Stangen aufgestellt hier in Bayern, in Franken? Ja, sagt er, das sind die Hopfenstangen. Ich sage, ja, ist aber gar kein Hopfen dran. So ist doch komisch, sagt er. Ja, das siehst du nicht, aber das kommt bald. Und die Hopfenstangen, mal sehen, so sieht das aus. Ja, ist ein bisschen karg, ja. Und vielleicht hast du so eine Vorstellung von deinem Leben. Du sagst ja, eigentlich müsste der Hopfen dran sein, aber ich bin nur eine dürre Stange. Da ist wirklich nichts zu sehen bei mir. Ist alles leer. Und ein Hopfenbauer hat diese Vorstellung. Er sieht die Felder schon, wie sie blühen und er sieht den Hopfen. Vielleicht schmeckt er schon das Bier. Gott hat von deinem Leben eine solche reife Vorstellung. Er sieht nicht die Hopfenstange in dir, er sieht nicht das Verdörrte und das noch nicht Seiende, sondern er sieht das, was er schaffen kann, was möglich ist mit deinem Leben. In dem heutigen Gottesdienst erwarten wir solche Berührungen und es geht darum, dass wir nicht nur unsere eigene DNA, unsere eigene Genetik neu polieren und sagen, ja, wir werden jetzt mal hier richtig aufrüsten, wir werden mal richtig blühen. Der Hopfen wird blühen hier in Oldenburg. Nein, das ist es nicht. Sondern wir brauchen das Gen der Ewigkeit. Und das ist mein Thema. Das Gen, also die Genetik des Himmels, die Genetik des Herrn. Darum geht es mir in dieser Predigt auch. Was aber geschieht nun, wenn der blinde Bartimäus wieder sehend wird? Was geschieht, wenn Menschen in einem Gottesdienst innerlich oder körperlich so von der Kraft Gottes berührt werden, von Heilung, die sie erfahren, ein tiefer Friede, der sie erfüllt, dass sie voller Freude sind, ja, dass ihr Leben sich bis ins Äußere hin wandelt? Was ist das? Ich habe gestern berichtet hier in diesem Seminar, wie wir das manchmal erleben, wie die Herrlichkeit Gottes, diese Doxa, sich auf eine Versammlung legt. Und das ist nicht unbedingt immer so, dass wir alle sprudeln, sondern manchmal ist es so, als wenn sich eine Schwere auf eine Versammlung legt, die aber nicht belastend ist, sondern beflügelnd. Da Das kann man kaum beschreiben. Vielleicht kennst du das aus persönlichen Zeiten mit Gott, wenn er dir ganz nahe ist. Das beschreibt die Bibel mit Doxa, mit Herrlichkeit. Manche sagen, das ist ja ein religiöses Geschehen, was er macht. Und vielleicht sind wir uns dessen gar nicht mehr so bewusst, wenn jetzt, wie viele Oldenburger sind heute nicht im Gottesdienst, weiß ich nicht, aber nehmen wir mal an, hier kommt so ein absolut säkularisierter Mensch herein, vielleicht ist er auch schon da, sei herzlich gegrüßt, du säkularisierter Mann oder Frau, und sagst, was machen die hier eigentlich? Die springen, die hüpfen, die zappeln, die singen den Text 500 Mal hintereinander. Was ist das eigentlich? Sind alle fröhlich? Irgendwie kommt einem das komisch vor. Und wenn wir dann noch beten, dann wird es manchen ganz unheimlich. Ich meine nicht nur, dass wir rituelle Gebete sprechen, sondern wenn man sagt, der Herr, berühre dich. Und er sagt, die Kraft Gottes. Was ist das? Ich weiß nicht, wie man das so erleben könnte. Manches mag wirklich menschlich, suggestives Geschehen sein. Aber wie handelt Gott? Wie kommt es, dass Gott handelt? Durch all die religiösen Formen, die wir natürlich auch entwickeln. Wir haben eine Kultur. Ihr habt eine Kultur hier in der Gemeinde. Es gibt keine kulturfreie Gottbegegnung. Gott ist immer in der Kultur, in der er uns begegnet. In unseren Liedern, unseren Worten, in unserer Art, wie wir sind. Er ist Mensch geworden, er kommt uns entgegen. Aber das Reich Gottes besteht eben nicht in menschlicher Vorstellungskraft. Das Reich Gottes besteht auch nicht aus Worten. Das Reich Gottes besteht nicht aus Formen, sondern in Kraft, so sagt es die Bibel, in Kraft erweisen. Vor einiger Zeit sprach ich mit Professor Tobias Feix, ein Freund von mir. Er ist Professor an der Universität in Südafrika und leitet hier in Deutschland das Marburger Studienbibelseminar. Und er hat eine Studie durchgeführt vor einiger Zeit, die hat mich sehr bewegt. Gesagt, es gibt Menschen, die haben sich bekehrt. Die sind aufgewachsen in einer Gemeinde und irgendwann sagten sie, ich bekehre mich jetzt auch zu Jesus, ich will dazugehören und so weiter und so weiter. Und manche haben richtig tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht. Und dann hat er festgestellt, einige entkehren sich wieder. Früher sagt man, die fallen ab vom Glauben. Na, die gehen auch weiter in die Gottesdienste. Manche sagen, das tue ich meinen Eltern und meinen Freunden nicht an. Ich mag die auch alle. Aber ich glaube nicht mehr an Gott. Eigentlich sind sie nicht mehr in der Nachfolge Jesu. Sie haben ein religiöses Gewand an. Sie verhalten sich christlich. Aber es ist keine intensive Gottesbegegnung mehr da. Sie beten nicht mehr. Sie lesen nicht in der Bibel. Sie haben kein Wort, was sie von Gott empfangen. Es ist alles nur hohl, leer. Und das ist schwierig. Und viele von denen, die er interviewt hat, haben gesagt, sie haben eine Erfahrung gehabt, wo sie intensiv Gott vertraut haben. Und wo Gott nicht das gemacht hat, was sie erwartet haben. Und das hat sie so in eine Frustration hineingebracht, dass sie diesem Gott nicht mehr vertrauen können oder nicht mehr wollen. Gott ist ungerecht. Und wenn er Gott ist, dann muss er sich anders beweisen, so sagen sie. Nun, bevor ich jetzt weiter predige, möchte ich diese Leute mal in den Blick nehmen. Und ich will deutlich machen, von der Erkenntnistheorie, was wir eigentlich machen, wenn wir predigen und was ich mache. Erkenntnistheorie ist die Frage, wie kann ich dieser Wirklichkeit der Ewigkeit auf die Schliche kommen? Wie kann ich Gott begegnen? Und zwar, wie kann ich das wissenschaftlich deuten, was dort passiert? Wie komme ich zu einer Erkenntnis? Es ist ein ganz interessantes Gebiet. In der Erkenntnistheorie geht man von Axiomen aus. Das sind Denkvoraussetzungen, Vorgaben, um überhaupt, deren man sich erstmal klar machen muss, was passiert hier eigentlich. Und das erste Axiom, das ist uns allen sicherlich bewusst, aber ich will es uns nochmal bewusst machen. Es ist, dass Ich gehe davon aus, dass es einen einzigen lebendigen Gott gibt. Dann kann man sagen, das ist ja ein Axiom, das ist ja ganz schlicht, das glauben wir doch alle. Nein, das glauben nicht alle. In Deutschland gibt es eine ganze Reihe Menschen, die glauben nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern dass es viele Götter gibt. Nicht nur in Indien leben solche Leute. Es gibt viele, die sagen, es gibt gar keinen Gott. Ich gehe davon aus, es gibt ihn. Also leben wir mal dieses Axiom, es gebe ihn. Wie wäre er? Dieser Gott, sein weiteres Axiom, ist ein persönlicher Gott. Auch das ist ein absolutes, großartiges Erfahrung. Er möchte dir begegnen. Er kennt dich mit Namen. Er hat dich gesehen, als du noch gar nicht geboren warst. Als du noch im Leib deiner Mutter warst. Da hat er dein ganzes Leben schon vor Augen gehabt, dieser Gott. Dieser Gott kennt dich besser, als du dich kennst. Er hat dich geschaffen. Er ist ein persönliches Gegenüber. Man kann mit ihm sprechen. Er ist nicht so wie die vielen buddhistischen Leute in unserem Land. Es inzwischen glauben, in Deutschland gibt es mehr Buddhisten als Baptisten inzwischen. Fast doppelt so viel Registrierte. Also die sich in den über 600-700 buddhistischen Zentren in Deutschland treffen. Und sie glauben nicht an einen persönlichen Gott. Ein buddhistischer Mensch bei allem Schick dieser neuen Religion kann eigentlich nicht beten. Er kann nicht zu Gott rufen, denn der Kerngedanke ist, dass das Göttliche im Menschen ist. Er kann nur sich selber immer wieder das Göttliche hervorkraulen, wenn es denn da ist. Ja. Und nicht so wie der Berliner hat gesagt, Mensch, geh in dir, bin ich in mir gegangen, war auch keiner. Ja. Also da ist manchmal sehr leer in uns. Wir glauben an diesen persönlichen einen Gott. Davon gehe ich mal aus. Wenn dieser Gott persönlich ist, heißt es, dass jedes Gebet, das du denkst und fühlst und sprichst, von ihm wahrgenommen wird. Jedes. Ich gehe zum weiteren Aktion, dass dieser Gott, dass man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, dass er es liebt, dass Menschen nach ihm rufen. Er möchte gefunden werden. Mehrfach wird die Bibel uns das sagen, dass wir ihn anrufen sollen. Rufe mich an in der Not. Haben wir das drauf? Ja. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Sucht mich, ihr werdet leben. Wer sucht, wird finden. Wer empfängt, wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Das sind alles Aufforderungen. Und noch mehr, dieser Gott sucht selber. Das wissen wir von Jesus. Wenn jemand hier in diesem Gottesdienstversammlung ist und den Eindruck hat, Gott hat mich gar nicht gefunden oder ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht singst du diese Lieder mit, aber du bist nicht angekommen bei ihm. Oder er ist nicht angekommen bei dir. Du liebst ihn gar nicht. Du bist religiös sozialisiert, wie wir das so schön sagen. Aber da ist keine lebendige Beziehung da. Dann fragst du dich ja, was muss ich machen? Muss ich anders beten? Muss ich Gott nochmal beeindrucken, indem ich eine größere Spende irgendwo hingebe, wohltätig oder eine Kirche? Muss ich meine Seele putzen, dass ich blank und ethisch eindeutig bin? Muss ich mehr in der Bibel lesen? Was muss ich eigentlich machen, damit Gott mir unmittelbar begegnet? Hat jemand einen Vorschlag von euch? Ich weiß, ihr antwortet nicht. Aber ihr habt viele Vorschläge, oder? Manche denken, man zieht einen Bollerwagen hinter sich her. Guten Morgen, lieber Gott. Da habe ich dir was mitgebracht. Beeindruckt dich das nicht? Und du packst alles aus, was du dem lieben Gott mitgebracht hast. Alles, was du über ihn weißt und was du so getan hast für ihn. Und sagst, und jetzt bist du dran. Ja. Und Gott sagt, nein, ich will deinen Bollerwagen nicht. Ich will dich. Schau mich an. Schau mich an. Das Schöne ist, dass diese Leerheit, dieses Leere, dass wir nichts in der Hand haben, der eigentliche Schlüssel ist zur Erkenntnis. Jesus bringt es in seinen ersten Sätzen in der Bergpredigt auf den Punkt. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Das ist so, als wenn wir leere Hände haben vor Gott, die wir ihm entgegenhalten. Der Segen der gefüllten Hände ist wunderbar. Aber er kann uns dazu verführen, dass wir meinen, wir hätten den Segen verdient. Der Segen der leeren Hände ist unübertreffbar vor Gott. Meine intellektuelle Ohnmacht, die Allmacht Gottes zu begreifen, ist die beste Voraussetzung, ihn wirklich zu erkennen. Meine intellektuelle Ohnmacht, die Allmacht Gottes zu begreifen, ist die beste Voraussetzung, ihn wirklich zu erkennen. Und wenn wir jetzt ganz viel Zeit hätten, was wir nicht haben, wir haben eine begrenzte Zeit, würde ich mit uns eine Übung machen. Das mache ich nicht. Ich sage euch nur, wie sie geht. Ihr könnt sie zu Hause machen. Wir haben gestern ansatzweise mal so einen Moment gehabt. Ich mache das in meinem Leben häufiger. Wenn ich gerade so eine Denkschlaufe habe, wo ich einen Knoten drin habe und ich kriege den nicht raus. So einen intellektuellen Mops im Hirn, ja, wo man nicht weiterkommt. Dann setze ich mich hin und ich rede nicht. Das ist schon mal schwer für einen Pastor. Ich rede nicht. Ich schließe die Augen und ich stelle mir vor, dass Gott mich anschaut. Dass Gott mich anschaut, mehr nicht. Alle Anschauungen meines Lebens sind beheimatet darin, dass Gott mich anschaut. Darum geht es letztlich bei einer Gottesbegegnung. Nun wollen wir mal schauen, wie das bei dem Bartimäus war, der ja blind war. Und jeder hat seine eigene Geschichte, habe ich gesagt. Ob du vielleicht heute solche ähnlichen Momente erlebst, wenn wir über Bartimäus nachdenken. Das sind unterschiedliche Szenen, das ist der Ruf des Menschen. Bartimäus, wie er schreit geradezu, ich kann das heute nicht, aber ich würde es euch gern vormachen. Als Bartimäus hörte, heißt es, dass Jesus vorbeikam, fing er an laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele rufen und schreien verzweifelt oft zu Gott. Sie beten folgendes Gebet. Wie oft habe ich das gehört? Gott, wenn das wirklich wahr ist, was ich hier höre, was ich in der Bibel lese, wenn du wirklich der eine lebendige persönliche Gott bist, wenn du lebst, dann hole mich aus dieser verdammten Situation heraus. Ich bin blind. Oder ich bin gelähmt. Oder ich bin dement. Oder meine Ehe ist zerbrochen. Ich habe meine Arbeit verloren. Was immer die Not ist. Manche Not ist noch gar nicht keine Not. Da sagen Leute, Gott, wenn es dich wirklich gibt, gib mir einen Parkplatz. Ja. Oder Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du lebst, schenk, dass ich einen tollen Urlaub hinkriege. Was machen wir Gott dafür Vorschläge? Und wenn du dann keinen Parkplatz kriegst, lebt Gott nicht wirklich? Das wäre doch die intellektuell redliche Konsequenz, die du daraus ziehen musst. Wenn Gott dich nicht heilt, lebt er nicht. Wenn er dich nicht sehend macht, lebt er nicht. Du blinder Bartimäus, Ist das unsere Rückfolgerung? Die Gotteserfahrung würde dann das Bekenntnis und die Begegnung mit Gott ersetzen. Das ist bei vielen Christen der Fall. Sie reduzieren Gottes Kraft nur auf ihre eigene Erfahrung. Aber wenn wir von Jesus reden, dann gibt es das, was wir in der Kirchengeschichte das Bekenntnis nennen. Wir sprechen die Wahrheit aus, obwohl wir sie noch gar nicht am Leib erfahren haben. Und genau das macht Bartimäus. Was ruft er? Jesus, Sohn Davids, erbarme du dich meiner. Wir können das vielleicht heute nicht so nachvollziehen, aber damals, zur Zeit Jesu, war dieser Titel Sohn Davids, das war jedem Juden bekannt. Wer das ausspricht, meint den ewigen Retter, den Messias. Und er ruft und bekennt, als er hört, Jesus geht vorbei. Jesus, du Sohn Davids, ich bekenne, ich rufe dich an, du lebendiger Sohn Gottes, du ewiger, du Retter der ganzen Welt, zu dir rufe ich. Er nennt ihn so. Er sagt nicht, wenn du mich heilst, dann bekenne ich dich als Sohn Davids. Versteht ihr den Unterschied? Das Bekenntnis ist am Anfang und Jesus muss in dem Moment, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, die Kreuzigung wartet auf ihn. Und er muss so berührt gewesen sein durch dieses Zeugnis. Wenn sonst Menschen diesen Begriff, diesen Titel verwandten in seiner Gegenwart, hat er die Menschen zurückgewiesen. Sagt nicht davon reden, von Menschensohn, von Sohn Davids, nicht davon reden. Es ist noch nicht vollendet. Und er wusste, er muss erst ans Kreuz, er muss durch dieses ganze Todestal durch und dann werden Menschen erkennen, welche Kraft und Autorität er hat. Aber in diesem Moment scheint es mir, als wenn Jesus selbst so berührt ist, dass er stehen bleibt vor ihm und fragt, was willst du? Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Kollegen, der sehr viel mit Krankheitsnot zu tun hat. Ein äußerst aktiver, hochbegabter Mann. Er litt und ist an Herzkrankheit, sehr schwere Herzprobleme. Und als er diese Diagnose bekam, wurde seine Kraft reduziert. Und dann geschah es, dass er erfuhr, dass seine Frau an Krebs erkrankte. Sie haben zwei kleine Kinder, es war fürchterlich. Und dann hat er mir berichtet, was sie in dieser Zeit durchgetragen hat. Das war das Bekenntnis, es war nicht die Bitte zu Gott, das Bekenntnis. Und er hat es auf den Punkt gebracht, sagt, es waren drei Dinge. Erstens, wir waren uns dessen bewusst, Gott ist Liebe. Das hat er am Kreuz Jesu ausreichend gezeigt. Und das muss nicht neu durch ein Wunder in unserem Leben durch eine Heilung bewiesen werden. Wir bekennen, Gott ist Liebe. Das muss nicht neu durch ein Wunder in unserem Leben bezeugt werden. Das Zweite, was sie durchgetragen hat, ist, wir werden Gottes Handeln und Zulassungen in unserem Leben nicht verstehen können. Und das Dritte, wir haben hier in dieser Welt nur den Anfang der Ewigkeit, die Genetik, der Ewigkeit in uns, aber wir werden nicht alles hier in diesem Leben auch erfahren. Wir haben eine Zukunft im Himmel vor uns. Diese drei Grundwahrheiten, die wie Bekenntnissäulen im Leben dieses Ehepaars, dieser Familie waren, haben ihm Sicherheit gegeben, Geborgenheit, Freude. Entschuldigt. Also dieses Bekenntnis. Wenn du zu Jesus rufst, kannst du das Bekenntnis auch sagen. Die Frage ist, wie rufst du zu Jesus? Wie schreie ich ihm meine Not entgegen? Habe ich zu ihm Vertrauen, dass er mein Heiland ist? In unserer Gemeinde in Braunschweig haben wir seit vielen Jahren einen Auftrag von Gott neu im Blick genommen, dass wir für kranke Menschen beten. Und wir erleben wirklich viele Wunder. Ich selber habe in meinem Leben mit vielen Menschen gebetet und ich habe erlebt, wie sie Heilung erfuhren. Manchmal sehr spontan, manchmal in Prozessen. Schwerstkranke, Leute, die einen Operationstermin schon hatten, alles war voller Geschwüre, Krebsgeschwüre. Sie gingen hin und die Leute, Ärzte sagten, wir finden nichts mehr bei ihnen. Ja. Und sie hatten aber die ganzen Aufnahmen, sie konnten das nicht erklären. Und viele solcher Geschichten. Eines nehmen wir aber auch wahr, dass Menschen, die in dem Dienst der Heilung stehen, selber mit Krankheit zu tun haben. Das mag komisch klingen, aber es ist so. Wenn ich an unsere Ältestenschaft denke, Sabine ist dabei, Sabine von Krosigk, einige kennen sie vielleicht, mit ihrem Mann, beide gehören dazu. Sabine ist schwer herzkrank. Vor wenigen Tagen bangte sie, ob sie eine Herztransplantation haben muss. Sie hatte noch 20% Kraft. Trotzdem, wer sie sieht, denkt, das ist eine Powerfrau. Dagegen können wir Männer uns alle hinter verstecken. Ja. Die ist wirklich ganz klar. Sie lebt Jesus über alles. Ihr Sohn sitzt im Rollstuhl. Ihr Bruder ist gestorben. Ihr Mann ist schwerst krank. Schleppt sich dahin, deine unheilbare Krankheit. Ich könnte weiter erzählen. Das heißt, wir haben diese Krankheitserfahrungen auch und umso intensiver beten wir für Kranke. Das ist sehr nett. Möge es ein Zaubertrank sein, aber ich denke, es ist nur Olden. Nun denn. Ich erzähle das nicht, um deutlich zu machen, dass wir irgendwie frustriert sind. Ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Ich habe gesagt, je kranker ich bin, umso intensiver werde ich für Kranke beten. Ich werde niemals aufhören. Je mehr Zweifel ich habe, umso deutlicher werde ich dich bekennen. Und kannst du sagen, ja, das machst du, Pastor, du bist ein bisschen krank im Kopf, du bist religiös verseucht. Ja. Ich bin ein normaler Mensch. Ich will euch das ganz offen sagen. Das hilft mir durchs Leben. Und ich merke, je schwächer ich bin, umso intensiver ist die Kraft Gottes. Warum das so ist, das werde ich im Himmel erst erfahren. Deshalb, zweite Szene, der Ruf Jesu. Jesus bleibt vor ihm stehen, fasse Mut, steh auf. Jesus ruft dich. Fass Mut. Wenn du hier bist und du gehst hier ein und aus, gehst zu Konferenzen und sagst, ja, ich bin immer neben der Rolle. Gott bleibt nie vor mir stehen. Würde doch mal endlich vor mir stehen bleiben. Und mich anschauen und mich berühren. Fass Mut. Wir haben gestern gehört, wenn es heißt in der Bibel, Jesus ging umher und er heilte alle ihre Krankheiten und Gebrechen, so übersetzt das Martin Luther, dass es unterschiedliche Begriffe gibt im Neuen Testament. Wir lesen das so, Krankheiten und Gebrechen, das ist eine Nummer. Nein, das sind zwei Arten. Das Gebrechen, die Malakia, ist die Gebrechlichkeit. Das ist für Menschen, die älter werden. Da meine ich zum Beispiel das Geburtstagskind. Denn älter werden wir alle. Vielleicht steigen noch die Kräfte in deinem Leben, Gott sei es geschenkt, schenke dir das. Aber es gibt die Zeit, wo man merkt, okay, der Zenit ist überschritten, die Kräfte werden nicht mehr. Das fängt in deinem Alter an, Jan. Und oder etwas früher. In der Werbebranche geht man von 49 Jahren aus, wo das Seniorenalter beginnt. Tja, ich grüße alle im Club. Ja. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott sagt, ich greife ein. Er heilte all ihre Krankheiten und Gebrechlichkeiten. Das ist gute Nachricht für alle Älteren unter uns. Hör nicht auf, lass dir von niemandem den Mund verbieten. Schrei und ruf zu Gott mit deiner Not, dass er eingreift. Lass dich nicht abwimmeln von niemandem. Vielleicht sind manche eingeschränkt, auch chronisch, durch Krankheiten. Wenn man sein ganzes Leben lang ohne Beine leben muss, behindert ist, dann kann man schon sagen, was mir kürzlich jemand sagte, bin ich ein Stiefkind Gottes? Muss ich mich abfinden mit all dem? Soll ich es mir zumuten, immer wieder neu zu beten, mit seiner himmlischen Dimension in meinem Leben zu rechnen? Wäre es nicht einfacher, sich einfach zu schicken und zu sagen, naja, der hat es gegeben, der hat es genommen, fertig, aus, Mickey Maus. Ja, ich schicke mich da rein. Nein, immer wieder zu hoffen, es geht weiter. Bis zum letzten Atemzug werde ich den Glauben behalten, dass Gott mich komplett heilen kann. Und wenn er es im Himmel macht, umso besser. Aber er wird zum Ziel kommen mit jedem von uns. Fass Mut, er ruft dich. Dann die heilende Berührung. Was willst du, fragt Jesus, was soll ich dir tun? Der Blinde sagt, Rabuni, ich möchte wieder sehend werden. Jesus antwortete, geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem Weg. Entschuldigt. Eigentlich ist das komisch, dass Jesus diesen Mann fragt, was willst du denn eigentlich? Es ist ziemlich fromm, wenn man betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was die meisten dabei nicht merken, dass sie gar keinen Willen haben. Sie haben keinen Wunsch. Wenn du gar keinen Wunsch mehr hast, bist du entweder gestorben oder bist im Himmel angekommen. Wünsche gehören zum Leben. Sie sind Zeichen der Lebendigkeit und der Schöpfung. Aber nun könnte man kritisch fragen, ist es dann nicht letztlich so, dass der Wille ausschlaggebend ist? Die menschliche Überzeugung. Ich bin viel mit Ärzten unterwegs im Gesundheitswesen. Und viele sagen mir, ja, da sind einzelne Überzeugungen aktiv. Was willst du, dass ich dir tun soll? Kann man sich das einbilden? Was sind das für Kräfte? Nun, ich könnte jetzt viele Heilungsgeschichten erzählen, wie das sonst auch üblich ist. Die bauen den Glauben auf. Tolle Sachen, eine nach der anderen. Ich könnte den ganzen Morgen erzählen. Eine wunderbare Heilung nach der anderen. Wo ich sage, ja mach doch, ey, was brauchen wir? Ihr findet noch genügend Zeugnisversammlungen. Ich möchte das heute etwas anders aufnehmen. Ich frage, was sind das für Kräfte, die zum Einsatz kommen? Wenn jemand zum Schluss sagt, Rettung ist mehr als die Gesundung des Körpers. Rettung ist heil mit Gott zu werden. Welche Kraft ist es, die Heilung bewirkt? Übrigens, meine Stimme kommt garantiert wieder. Das sage ich nicht nur so, es ist so. Ich kenne das ab und zu weg und dann kommt es wieder. Also zunächst gibt es sowas wie Selbstheilungskräfte. Und wenn ich das sage, dann sagen Leute, deshalb gehe ich doch nicht in Gottesdienst. Ich bin wieso nicht in esoterischen Zirkeln hier gelandet. Was ist das? Aber du kennst das doch. Du schneidest dir einen Finger. Flupp. Dann machen einige, als wenn das gut schmeckt. Ja. Sie lecken das ab und wenn es nicht ganz so tief ist, pusten wir noch. Wird schon wieder. Schrei nicht so. Ja. Und jeder, der etwas älter ist als 3 Jahre, weiß, es wird normalerweise wieder. Selbstheilungskräfte, wir kennen das alle. Gott hat den Körper genial gemacht. Es ist enorm, wie viel Kräfte der Heilung Gott in uns hineinlegt schon. Und zwar nicht nur körperlich, organisch, sondern wie stark die Korrespondenz ist zwischen dem, was wir wollen, denken, fühlen in unseren Beziehungen, was wir körperlich erleben. Es korrespondiert miteinander. Und diese Ebenen will Gott aktivieren. Zum Beispiel ist eine Frage, was willst du denn eigentlich? Ich kann mich gut entsinnen, als ich wirklich todkrank war vor einigen Jahren. Ich habe es gestern erzählt. Da war für mich diese Frage Jesu entscheidend. Denn irgendwie kam ich an einen Punkt nach mehreren Wochen Krankenhausaufenthalt, wo die Ärzte immer sagten, wir können nichts mehr für sie tun, wir können nichts mehr für sie tun. Ich hatte meine Berufung, ich wollte Missionar werden. Meine Verlobte stand vor der Scheibe und winkte mir zu. Sie durfte mich nicht besuchen. Meine jetzige Frau. Und dann habe ich einen Punkt, dachte ich, gut, was mache ich jetzt? Fasten konnte ich nicht, ich war so dünn, wäre ich gestorben. Wäre nicht möglich. Was sollte ich machen? Dann habe ich nur gebetet, ich will gesund werden. Mehr nicht. Weil Jesus mir ständig diese Frage stellte, was willst du denn? Ich kam dann nach Hause, ich erzähle das ein bisschen ausführlicher, war aber immer noch ziemlich gelähmt. In einer anderen Situation auch. Ich lag im Bett, ich hatte wieder eine Todesdiagnose bekommen, kann man so sagen. Meine Kinder informiert damals, okay, ich lebe nicht mehr lange. Und es war Panik, ich hatte eine Panikattacke nach der anderen. Dann habe ich mich ins Bett verkrochen und habe gesagt, Jesus, Testament habe ich gemacht, Beerdigung habe ich vorbereitet, eigentlich kannst du mich holen. Ich bin bereit. Ja. Yeah. So habe ich nicht so gemacht, aber wieder hat er mir eine Frage gestellt. Heiner, glaubst du, dass du doppelt so alt werden kannst wie dieser Psalm? Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. 118, ich weiß nicht. Verse hat. Dachte ich, oh, ich bin so krank. So eine Frage stellt Gott nie. Die kam immer wieder. Da dachte ich, ist der Teufel, der will mich anfechten. Weiche von mir. Die Frage kam immer, glaubst du, dass du doppelt so alt werden kannst, wie dieser Psalm Verse hat? Ich dachte, ja, ich will jetzt hier meine Ruhe haben. Ich griff zur Bibel, die lag auf meinem Tisch dort, guckte. Der hat 51 Verse doppelt, 102. Glaubst du, wenn ich das will, dann wirst du 102 Jahre alt. Glaubst du das? Und diesen Moment weiß ich genau. Ich überlegte mir, will ich das? Das ist interessant. Und dann sagte ich, ja, Herr, das glaube ich. Und es war so, als wenn er mir zublinkte und sagte, gut so, mein Kind. Deshalb gehe ich heute in der Planung meines Lebens immer von 100 Jahren aus. Habe ein bisschen abgerundet. Und wenn der Herr fragt, ich habe schon mal vorgeschaltet die Uhr, kein Problem, ich bin bereit. Ja. Es kann jeden Tag sein, aber ich bin noch nicht 100. Also diese Frage, wie unsere eigene Einstellung eine Rolle spielt, ist sehr, sehr wichtig. Wir kennen das aus der Medizin, Placebo-Effekte. Und jetzt gebe ich eine Frage mit, die werde ich nicht beantworten. Was unterscheidet den Glauben von einem Placebo-Effekt? Nach dem Motto, du stellst dir was vor und dann geschieht es. Der Arzt gibt dir einen Tropfen, das ist Zuckerwasser oder sonst was, und sagt, nehmen Sie regelmäßig und Ihr Blutdruck geht runter. Letzte Woche mir gerade wieder jemand erzählt, immer hohen Blutdruck gehabt, ging nicht runter. Der Arzt sagt, den kenne ich nur mit Placebo hin. Gibt ihm, ich kriege auch nur Placebo, ja. Ihr habt bald kein Wasser mehr in Oldenburg. So, ich höre jetzt auch auf. Und siehe da, der Blutdruck normalisierte sich. Und er sagt, ist das nicht ein wunderbares Mittel? Er wusste das nicht, der Patient, aber ich wusste Bescheid. Ich sage, herrlich. Gott tut große Wunder, sagte er. Ich sage, ja, wunderbar, macht er. Ja. Aber es war eigentlich eine Einstellungssache, die sich geändert hatte. Es gibt viele Untersuchungen, es ist ein interessantes Thema, das Placebo-Ding. 120 Patienten, alle haben Kniearthrose, 60 von ihnen werden operiert. Bei anderen 60 tut man so, als wären sie operiert. Hat man irgendwie imitiert. Ja. Nach 2 Jahren bezeugen 90 der Patienten eine absolute Besserung. Die meisten von ihnen sind nicht operiert. Das heißt, es gibt diese Kraft, die wir in uns tragen und die Jesus bei diesem Bartimäus mobilisiert. Was willst du? Vergiss diese Frage nicht. Versteck dich nicht immer hinter dieser frommen, großen Antwort, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was willst du? Was willst du, Gemeinde Oldenburg? Wie will Gott das weiterentwickeln hier? Was willst du? Habt ihr noch Heidenvorrat hier? Sind ihr noch Menschen, die Jesus nicht kennen? Sagt ihr, wir sind 200-300 Leute, ja, 400 könnte werden, aber dann ist Schluss mit lustig. Dann ist die Familie kaputt. Was wollt ihr? Diese Frage vergesst bitte nicht. Wir sind andere Kräfte in der Natur, die wirksam sind bei einer Heilung. Auch hierzu will ich nicht mehr so viel sagen. Haben wir gestern viel drüber nachgedacht. Präventivmaßnahmen, die da sind, die wirksam werden können. Substanzen, die wir dem Körper zufügen. Wir essen, wir trinken, wir bewegen uns. Das sind Dinge, die mitwirken. Und es sind dann eben Kräfte der zukünftigen Welt, aus der Ewigkeit. Bei Lazarus zum Beispiel, der war tot, der stank, der war am Verwesen. Und Jesus sagt, komm raus. Und Lazarus konnte nicht kommen. Er war verbunden. Ja. Und ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. So ähnlich muss das ausgesehen haben. Und Jesus war dann gnädig mit ihm und sagt, bindet ihn los. Ja. Und dann roch man ihn richtig. Ja. Was war das für ein erschreckendes Ding? Das sind Kräfte der Ewigkeit, die wirksam werden, die bei jeder göttlichen Heilung wirksam werden. Der den Himmel und die Erde geschaffen hat, schenkt es. Und wir können sagen, ich kann ja glauben, dass Gott mir hilft, dass er mich heilt, wenn ich Migräne habe, dass die weggeht. Aber ich kann doch nicht glauben, dass ein Fuß nachwächst oder dass, was weiß ich, ein Arm nachwächst. Wenn ein Toter aufersteht, was ist denn das? Und hier merken wir, es sind keine Grenzen gesetzt bei diesem Heilungswirken Gottes. alle diese Kräfte, die ich genannt habe, Selbstheilungskräfte, Naturkräfte, die wir haben und diese göttlichen Kräfte, sie haben einen Namen. Man muss die nicht benennen. Es gibt einen Namen und das ist Jesus. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das ist so gut, lass uns gemeinsam lesen, das hilft er mir. Er, Jesus. Das müsste man eigentlich jeden Tag bekennen. All das wirkt zusammen in Christus. Und deshalb, wenn wir jetzt gleich für Heilung beten, dass dieses Gehen der Ewigkeit dich berührt, so wie Jesus vor dem Bartimäus stand, dass er vor dir stehen bleibt, dann wollen wir erwarten, dass dieser Christus dich berührt. Jeder Einzelne, dass er euch berührt als Gemeinde, dass er euch leitet und führt und dass wie viel tausend Menschen hier in Oldenburg, die ihn nicht kennen, der Herr weiß es, ihn auch kennenlernen. Und so wollen wir weitermachen in diesem Gottesdienst. Dein Glaube hat dir geholfen und sind gespannt, was Gott jetzt tun wird. Wir werden eine Zeit der Segnung haben, wie ihr das jetzt ausgesagt habt, das überlasse ich euch. Ich danke euch, dass er mich ertragen hat mit meiner Stimme. Alle, die gesagt haben, oh Herr, erbarm dich über ihn, betet weiter. Ja, es lohnt sich auf alle Fälle. Und ich danke euch, dass ihr mich hier mit der Stimme so ertragen habt. Amen.